Der zweite Thessalonicher Brief, der erste angekommen. Er hat seine Wirkung gehabt. Es ist Nachricht gekommen zu Paulus über die Wirkung und er reagiert. Man muss also genügend Zeit lassen für die Ankunft, für die Wirkung und für die Nachricht über die Wirkung, um ein Datum für den zweiten Brief anzusetzen. Die Zeit in Korinth dürfte wenigstens 2 Jahre gewesen sein. Und das würde also heißen, dass der erste Brief ziemlich am Anfang seiner Tätigkeit in Korinth gewesen ist. Inzwischen sind auch schon mehrere Gemeinden offenbar entstanden in der Gegend von Korinth. Paulus Wirksamkeit hat sich also nicht nur auf Korinth beschränkt, wenigstens, wenn er nicht tätig gewesen ist außerhalb, dann solche, die sich durch ihn bekehrt haben, beziehungsweise Mitarbeiter. Ich gebe Ihnen jetzt die Einteilung. Es sind wieder 4 Hauptteile dieses zweiten Briefes. Zwischen einem Gruß, Kapitel 1, Verse 1 und 2 jetzt, und dem abschließenden Kapitel 3 ist ganz abschließendes Grüße und persönliche Bemerkungen. Dazwischen haben wir Kapitel 1, 3 bis 12. Ein Wort im Blick auf den äußeren Druck. Und Kapitel 2, ein Wort im Blick auf die Zukunft. Kapitel 1 also, ein Wort im Blick auf die Gegenwart, den gegenwärtigen Druck, und Kapitel 2, ein Blick in die Zukunft und ein Wort desbezüglich. Der Gruß fordert nicht besondere Bemerkungen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die anschließend stellen. Gehen wir zum ersten Hauptteil. Dem Rest von Kapitel 1, den Versen 3 bis 12. Dort gibt Paulus ein Wort weiter zum äußeren Druck in der gegenwärtigen Lage in Thessalonich. Verse 3 und 4 sind ein Dank, eine Anerkennung und ein Dank für das, was in Thessalonich geschieht. Verse 3 und 4, Dank. Die Verse 5 bis 10 sind Zuspruch und Hoffnung. Also Ausblick, Zuspruch und Hoffnung. Und in den letzten 2 Versen, 11 und 12, schließt sich ein Gebet an für die thessalonischen Christen. Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit eurethalben zu danken. Das zeigt, dass wenn Gott Gebet erhört, dass wir ihm den Dank dafür schulden. Paulus hatte große Sorge um die Gemeinde in Thessalonich, aber der Herr hatte Großes getan und jetzt weiß Paulus um seine Schuld Gott gegenüber, dafür zu danken, dass in Thessalonich eine geistliche Blüte stattfand. Gott allezeit eurethalben zu danken, so wie es würdig ist, es sich geziemt, weil euer Glaube übersehr wächst. Er hat also Nachricht bekommen über ihren Glauben. Der Brief muss also entsprechend datiert werden. Und die Liebe eines jeden von euch allen überströmend ist, die Liebe zueinander. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden. Nach dem Bericht aus Thessalonich beginnt Paulus davon zu erzählen, dort wo er Dienst hat. Er hat also nicht nur Dienst in Korinth, sondern in den Gemeinden kommt er herum, offenbar. Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrückungen. Und dann schließt er in Vers 5 etwas sprachlich etwas eigenartig an, ein Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Was ist hier ein Zeichen des gerechten Gerichtes? Vers 6 oder Vers 5 beginnt nicht als neuer Satz, schließt sich an die Verse 3 und 4 an, und es fragt sich, worauf er sich hier bezieht. Nun wollen wir noch einmal wiederholen. Vers 4. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes. Worüber? Wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens. Und dann beschreibt er, wo Ausdauer und Glauben stattfinden. Nämlich in Verfolgungen und Bedrückungen. Paulus freut sich über Ausdauer und Glauben. Ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Warum sind Ausdauer und Glauben unter Bedrückung oder in Drangsal Zeichen vom gerechten Gericht Gottes? Man muss sich Folgendes überlegen. Wenn man Bedrückungen erlebt, dann erlebt man etwas Böses. Der, der unterdrückt oder bedrückt oder Anfechtungen verursacht, sündigt. Der, der sündigt, muss bestraft werden. Das weiß der es tut, im Grunde weiß er, dass er bestraft werden muss. Er leistet es sich aber. Und der, der es erleiden muss, der weiß es ganz besonders, dass solche Taten bestraft werden müssen. Wir haben ein Gewissen, das um einen Richter weiß und ein Gericht. Und deswegen reagieren wir, so wie wir es tun, wenn wir etwas erleiden. Nicht nur, weil wir Sünder sind, sondern weil wir einen Gerechtigkeitssinn haben und wir haben ein Bedürfnis nach Vergeltung. Im Grunde ist das richtig. Nur überziehen wir unsere eigene Verantwortung, nicht wahr? Wir maßen uns zu viel an. Das gehört zu unserer Sündhaftigkeit, dass wir mehr von uns halten, als wir eigentlich sind. Aber der Ansatz ist richtig. Der Sinn für Vergeltung, für Gerechtigkeit ist gut. Und diesen haben auch die thessalonischen Christen. Kraft ihrer Wiedergeburt ist er im vermehrten Maße, im verstärkten Maße da. Sie wissen um einen Gott, der Sünde straft. Sie haben es erlebt in Jesus Christus, dass er ihre Sünden trug. Christus ist für sie gestorben. Wenn sie nun gepeinigt werden, Verfolgung leiden und nicht zurückschlagen, sondern glauben und dann ausharren, was glauben sie? Sie halten fest an Jesus Christus im Glauben. Sie vertrauen auf ihn, dass er einmal sie durchbringen kann, aber sie vertrauen auch, dass er die Rache in seine Hand nehmen wird, die Frage der Vergeltung übernehmen wird. Und so ist ihr ruhiges Verhalten den Verfolgern gegenüber ein Zeichen, den Verfolgern gegenüber wiederum, dass Gott einschreiten wird. Sie brauchen es nicht zu tun, weil ein anderer es für sie tun wird. Also können auch wir ruhig sein, wenn mal ein Schimpfwort auf uns zukommt oder wir etwas erleiden, das nicht richtig ist. Wir müssen nicht immer gleich darauf aufmerksam machen, dass es verkehrt ist oder sogar selbst strafen. Wir können verzichten, weil ein anderer es einmal in die Hand nehmen wird. Darüber hinaus natürlich müssen wir, wenn wir Verantwortung tragen in Familie und Gesellschaft, müssen wir uns fragen, inwiefern wir selbst Verantwortung haben für das Durchführen von Vergeltung und so weiter. Wer ein Lehrer ist und so weiter, hat doch bestimmte Verantwortungen. Das ist aber ein nächster Schritt. Er muss sich dann fragen, welches sind meine Aufgaben unter Gott? Aber zunächst einmal muss man mit ihm rechnen, mit Gott. Und bereit sein zu verzichten. Und wenn man Verfolgung erleidet in einer Gesellschaft, wo man sich nicht wehren kann, dann natürlich muss man Gott das ganz überlassen. Das heißt nicht, dass Paulus nie oder dass man in der Schrift nie die Hilfe der Polizei benutzt und so weiter. Das tut man. Und Paulus macht in Philippi, hat in Philippi darauf aufmerksam gemacht, dass es ungerecht war, dass er in den Kerker geworfen wurde. Und die Magistraten, also die Beamten, sollten persönlich kommen. Das wurde also verkehrt gehandelt da. Man wollte sie heimlich rauslassen, als man erfahren hatte, sie waren Römer. Nee, sagt Paulus, wir sind Römer. Man soll sich jetzt dazu stellen, dass man verkehrt gehandelt hat. Das war auch in Ordnung. Das war wieder am Platz. Aber er hat nicht vergolten. Es war dann aber wichtig für die philippische Gemeinde, dass die Behörden wussten, gegenüber dem Christentum dürfen wir nicht einfach so handeln, wie wir wollen. Die haben auch einen Sinn für Gerechtigkeit und Ordnung im Staat. Ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Und jetzt kommt wieder eine schwierige Formulierung. Um würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet. Ein Anzeichen, zweckswürdig geachtet zu werden. Das weist wie ein Pfeil irgendwo hin. Wenn man geduldig ist, wenn man im Glauben auf den Richter, der mein Retter ist und Richter ist der Welt, wenn ich im Vertrauen auf ihn ruhig bleibe und nicht vergelte, nicht die Sache in meine Hand nehme, wohin soll das führen? Warum tue ich das? Ich tue das nicht nur, weil ich einen Retter hinter mir habe, der einmal für mich gestorben ist, sondern weil ich eines Tages auch vor Gott stehen werde. Und ich will dann nicht gesündigt haben. Und ich will dann ein reines Gewissen haben. Und ich will dann dabei sein, um einmal würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes. Mit anderen Worten, nicht nur meine Peiniger werden eines Tages vor Gott stehen, ich auch. Das müssen wir immer beachten, ja? Wenn wir sagen, Gott wird dich richten, ja? Ja, er wird auch mich richten, weil es ist da, um würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet. Vers 6, insofern es ja gerecht ist bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängung zu vergelten. In den Versen 6 und 7 geht es um zweierlei Vergeltung. Den Peinigern, den Bedrängern wird Gott mit Bedrängung vergelten. Den Gläubigen wird er auch vergelten. Oder ist es im vierten Fall? Vergelten. Ich vergelte dich oder dir? Dir, vierten, dritten. Ihnen wird er mit Erquickung vergelten. Das heißt, mit Wohltat, mit allem dem, was in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit dann da ist, an Belohnung. Wenn man weiter ausharrt, wenn man weiter in der Unterdrückung im Glauben bleibt, dann wird man auch seine Vergeltung bekommen. Die Peiniger werden ihre Vergeltung bekommen und die Christen werden ihre Vergeltung bekommen. Es gibt also einen zweifachen Lohn in der Ewigkeit. Darauf weist Paulus hier hin. Und er sagt, das wird zusammen mit uns sein. Also wir werden zusammen dort stehen. Euch mit der Erquickung samt uns. Wann? Bei der Enthüllung des Herrn Jesus Christus vom Himmel, also bei seiner Wiederkunft, samt den himmlischen Boten seiner Kraft. Im ersten Brief war von den Heiligen die Rede. Jetzt ist hier ausdrücklich von den Engeln die Rede, von den himmlischen Boten. Den Boten seiner Kraft, das heißt, sie üben die Aufträge Gottes aus in der Kraft Gottes. Sie sind Zeichen seiner Kraft. Wenn er mit Feuerflamme gerechte Vergeltung gibt, denen, die Gott nicht zu schätzen wissen. Dasselbe Wort, das wir im Kapitel 5 hatten. Eido. Das heißt, nicht kennen hier. Gott ist nicht so, dass er unwissenden Leuten unnötigerweise bestraft. Es macht Schwierigkeit, wenn Sie hier kennen übersetzen. Es geht darum, dass man etwas von Gott kennt. Auch der Heide weiß davon. Und in dem Maße, sagt Paulus in Römer 2, wie der Heide nicht auf die Wahrheit eingeht, die er hat, wird er auch Strafe bekommen. Und das ist jeder Mensch. Jeder Mensch wird sich zu verantworten haben für das Maß an Wahrheit, das er mitbekommen hat. Also es geht hier um die Frage, wie bin ich umgegangen mit meinem Wissen? Und man hat Gott nicht geschätzt, hier mehr im hebräischen Sinne zu verstehen. Also man hat Gott nicht zu schätzen gewusst. Das erinnert uns an Römer 1, wo man Gott verlassen hat und nicht dankbar gewesen ist. Bei der Undankbarkeit dem lebendigen Gott gegenüber beginnt das Gefälle Richtung Heidentum. Und denen, die der guten Botschaft unseres Herrn, der Botschaft Jesu Christi, nicht gehorchen. Paulus gibt zwei Kennzeichen von Ungläubigen, die verloren gehen und bestraft werden. Sie sind Gott undankbar gewesen, haben ihn nicht geschätzt. Zweitens, sie haben der Botschaft nicht gehorcht. Das eine dürfte mir die Heiden betreffen, die nicht das Evangelium gehört haben, das andere, denen besonders, oder die besonders, die das Evangelium gehört haben, die Botschaft von Jesus Christus. Beide gehen verloren, jeder für seinen Grund oder für sein, ein gerechter Grund bei jedem. Der Botschaft Jesu Christi nicht gehorchen, welche Strafe erleiden werden. Jeder wird bestraft werden. Warum? Ist Christus nicht gestorben? Ja, er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Aber man muss die Vergebung abholen. Und wenn man sie nicht abholt, dann bleibt die Schuld da, so wie wenn niemand gestorben wäre dafür. Deshalb sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, nicht von Unglauben. Natürlich auch davon. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, Jesus ist für alle Sünde gestorben, jetzt bleibt noch nur die Sünde des Unglaubens übrig, für die der Heilige Geist, also von der er überzeugt. Nein, wenn man nicht an Jesus glaubt, dann bleibt die ganze Sünde, alles, was gegen Gottes Gebot getan wurde, alles das bleibt Schuld und wird angeprangert. Und eines Tages wird die ganze Skala von Sünden und Sündhaftigkeit das im Register vorkommt, Offenbarung 20, das wird abgelesen werden und daran wird gemessen werden. Man wird Strafe erleiden für seine Taten, weil man nicht die Strafe, die Gott auf Jesus legte, angenommen hat. Die Strafe ist ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn. Das heißt, es kommt von dem Angesicht des Herrn. Und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Seine Stärke wird sich in der Strafe erweisen, wenn er kommen wird. Weshalb wird er aber kommen? Nicht nur um zu richten, sondern jetzt wendet er sich an die Gemeinde oder an das, zum Thema Gemeinde, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, vielleicht auch unter seinen Heiligen. Das heißt, in der Gemeinde. Hier sind die Heiligen, die Christen, die Gemeinde. Sie heißen Heilige, weil sie geheiligt worden sind durch das Blut und den Heiligen Geist und weil sie Gott gehören in Jesus Christus. Verherrlicht zu werden, das griechische Wort en, en, bedeutet oder wird normalerweise mit in im Deutschen übersetzt, kann aber bedeuten in oder unter Umständen sogar durch. Hier möglicherweise unter seinen Heiligen oder inmitten seiner Heiligen. Das heißt, wenn Jesus kommt, soll er bewundert werden von der Gemeinde. Aber es könnte noch ein anderer Gedanke hier sein. Wenn wir es bei ihm belassen, welcher Gedanke ergibt sich dann? Dann würde es heißen, dass der Gott, der in der Gemeinde gewirkt hat, vergleichen Sie Epheser 3 und da ungefähr in der Gegend von 9 und 10, 11. Dann merken wir, dass die Engel, die Gottes Wirken in der Gemeinde zum Anlass nehmen, Gott anzubeten. Und es kann sein, dass die Gemeinde, wenn sie erscheint vor Gott und sündlos ist und heilig ohne Runzel, wie Paulus in Epheser 5 sagt, dann werden die Engel staunen. Und wen bewundern? Nicht die Gemeinde, nicht die Braut, sondern den Herrn, der das tun konnte. Ja? Dass er aus solchen schmutzigen sündhaften Leuten etwas machen konnte. Das wird bewundernswert sein. Jesus wird kommen, um bewundert zu werden. Das auf jeden Fall. Er wird kommen, um bewundert zu werden. Jesus kommt, um Ehre zu bekommen, um Herrlichkeit zu erfahren. Um bewundert zu werden in allen Gläubigen, weil unser Zeugnis an euch geglaubt wurde. Ihr werdet dazu gehören an jenem Tage. Jener Tag ist der Tag der Wiederkunft. Dafür beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch des Rufes, nicht Berufung, sondern einfach des Rufes des Evangeliums, würdig erachte und zur Erfüllung bringe. Der Ruf ist der Anfang. Es soll weitergehen, zu einem Ziel hin, damit man bereit ist, Jesus zu begegnen, zur Erfüllung hin. Was ist das Ziel des Glaubenslebens nach diesem Vers? Des Rufes würdig erachte und zur Erfüllung bringe, was? Alles Wohlgefällige. In wessen Augen soll es wohlgefällig sein? In den Augen Gottes natürlich, ja. Das heißt, wozu bin ich da? Um Gott wohlzugefallen. Um Gott Freude zu bringen. Warum sind Sie hier? Um Gott Freude zu machen. Um Gott wohlgefällig zu sein. Warum gehen Sie wieder weg? Um Gott wohlgefällig zu sein. Warum werden Sie tun, was immer Sie tun? Um Gott wohlgefällig zu sein, um ihm Freude zu machen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Suchen wir also zu erfahren, was Gott Freude macht. Sammeln Sie diese Auskünfte aus der Schrift. Was macht Gott Freude? Wenn Sie verheiratet sind, fragen Sie sich, was macht meiner Frau Freude? Ja? Und dann lass das ein Ziel sein, eine Absicht sein in meinem Umgang mit dem anderen. Wir erfahren, was macht dem Herrn Freude, und dann will ich das tun, damit er Freude an mir hat, weil ich ihm Freude bereite. Und ferner Vers 12, so dass der Name unseres Herrn verherrlicht werde. Sein Name soll verherrlicht werden, er soll eines Tages bewundert werden. Unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm verherrlicht werdet. Gemäß der Gnade. Wann werde ich Herrlichkeit erleben? Wenn die Gnade ihre Wirkung gehabt hat. Gemäß der Gnade. Demgemäß wird die Herrlichkeit sein. Ja? Lassen wir also die Gnade in unserem Leben wirken. Es wird einmal alles Gnade gewesen sein. Aber es ist genug da für jede Situation. Bedenken Sie, es ist nie Entschuldigung zur Sünde da. Ob Sie krank sind, ob Sie nicht geschlafen haben, ob Sie dauernd unter Stress sind, es gibt nie eine gute Rechtfertigung für Sünde. Man braucht nie zu sündigen. Deshalb müssen wir uns jedes Mal anklagen, wenn wir Schuld haben. Wir sollten dazu Stellung nehmen und sagen, ja, ich habe gesündigt. Es ist immer Gnade da, aber nicht nur für die Bewahrung. Wenn ich dann falle, was betet der Psalmist? Lass die Rede meines Mundes und die Gedanken meines Herzens nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Wer? Du mein Fels und mein Erlöser. Fels, ja, er kann mich bewahren, sodass ich nicht Unnötiges spreche und das Falsche rede und dass meine Gedanken sogar die richtigen sind. Er ist mein Fels, meine Bewahrung. Aber wenn das doch vorkommt, dann bleibt er da, dann läuft er nicht weg. Naja, du bist ein Schuft, mit dir ist schon nichts mehr anzufangen. Nee, er bleibt dabei und dann ist er mein Erlöser. Das ist das Wunderbare in unserem Gott. Er zeigt uns, wie wir leben können. Es ist Gnade da, auch wenn es dann doch nicht klappt, es ist auch Vergebungsgnade da. Kapitel 2. Zuerst die Einteilung. Hier geht es um ein Wort über die Zukunft. Paulus informiert und ermahnt. Vers 1 und 2 sprechen über die Wiederkunft Jesu. Die Verse 3 bis 12 besprechen das sogenannte Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit steht dem Geheimnis Christi gegenüber. Es gibt zwei große Geheimnisse, das des Messias, des Heilandes, des Heilbringenden. Und das andere ist das Gegenübergesetzte, das Umgekehrte, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Geheimnis ist, das, ist die Übersetzung des griechischen Wortes Mysterium. Und ein Mysterium ist etwas, das für eine Zeit lang unbekannt bleibt, aber dann doch geoffenbart wird. Nachdem es geoffenbart wird, kann es immer noch mit dem Wort Geheimnis bezeichnet sein. Aber es ist dann ein offenes Geheimnis. So ist das Evangelium ein offenes Geheimnis. Es war einmal ein dunkles, verhülltes Geheimnis und jetzt ist es ein offenes. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bleibt längere Zeit ein Geheimnis. Für die Gläubigen ist es teilweise offenbart. Eines Tages wird es an den Tag treten. Die Verse 13 bis 17 schließen sich dann an als Zuspruch im Blick auf das Gesagte. Nachdem Paulus informiert hat, legt er nahe, doch jetzt entsprechend zu leben. Zuerst dankt er, dann ruft er auf und dann betet er. Aber wir kommen noch zu dem Teil. Also drei Teile. Zuerst über die Wiederkunft, dann über das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und dann Zuspruch. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Ankunft und Gegenwart unseres Herrn Jesu Christi, und betreffs unseres Versammeltwerdens zu ihm, also dessen, das, wovon er in Kapitel 4 im ersten Brief gesprochen hatte, nicht leichthin erschüttert zu werden. Das ist ein starkes Wort. Erschüttert im Denksinn, sodass sie nicht mehr wissen, wie sie zu handeln hätten. Diese Dinge brauchen einen nicht zu erschüttern, sagt er. Noch erschreckt. Wodurch? Zweierlei Möglichkeiten. Durch Geist noch durch Wort. Weder durch Geist noch durch Wort. Wie könnten sie durch Geist erschüttert werden? Dies bleibt ein dunkler Ausdruck, wenn man nicht den Gottesdienst der neutestamentlichen Gemeinde kennt. Im neutestamentlichen Gottesdienst darf jeder zu Wort kommen. Der Anlass, wodurch man zu Wort kommt, kann sein, dass man die Begabung hat, einfach zu lehren. Es gibt da noch einige, die in besonderer Weise diese Begabung haben. Das sind dann Älteste. Aber jeder, der diese Lehrbegabung hat, und letztlich hat jeder Christ sie nach dem Hebräerbrief. Wer also lehren möchte, darf das tun. Wer etwas auf dem Herzen hat, das der Heilige Geist ihm auf das Herz gelegt hat, der darf das auch sagen. Und dort, wo der Heilige Geist besonders etwas aufs Herz legt und führt und jetzt möchte etwas sagen, da sieht Paulus Gefahren. Und er sagt, passt auf, prüft, das legt er auch den gründlichen Christen nahe, prüft die Beiträge, die kommen. Nicht nur der Heilige Geist wird Geist genannt, auch die bösen Geister, aber auch die Beiträge, die von einem Geist kommen, ob böse oder gut, die heißen auch Geist. Also durch einen von einem Geist gewirkten Beitrag in der Gemeinde. Könnte sein, dass der prophetische Art ist. In jener Zeit, wo die Heilige Schrift noch nicht vollständig da ist, der Kanon ist noch nicht abgeschlossen, der Umfang ist noch nicht da. In jener Zeit kann die prophetische Gabe in stärkerem Maße da gewesen sein. Aber gleichzeitig kann sich dann auch der Feind einmischen. Paulus sagt, lasst euch nicht erschüttern. Prüft die Angelegenheiten. Ich gebe euch jetzt einen Kanon. Ich gebe euch jetzt einen Maßstab, wonach ihr eure Geister, das heißt die von einem Geist hervorkommenden Beiträge, messen könnt. Dasselbe sagt er in 1. Korinther 14. Paulis Schriftwort steht über der Prophetie in Korinth. Sehr wichtig. Die Heilige Schrift, an der messen wir alles, was gesagt wird in der Gemeinde. Noch durch Wort als durch uns. Das heißt, jemand könnte sagen, dies ist, was Paulus sagt. Ja, wer will das prüfen, ja? Vielleicht sogar ein Brief. Deshalb gibt Paulus seine Unterschrift. Genau wie heute, ja? Auch die kann mal gefälscht werden, aber es ist dann nicht ganz so einfach mehr. Paulus sagt, pass auf, nehmt nicht alles auf, was von Paulus stammen soll. Ich werde schon sagen, was von mir kommt. Ich werde schon Zeichen dafür geben. Passen wir auf, messt das an diesem Brief. Dieser Brief kommt jetzt von mir. Ich gebe meine Unterschrift, sagt er in Kapitel 3. Der kommt direkt von mir, der ist Maßstab, messt daran. Und der erste Brief auch. Und wenn noch andere kommen, das wird dann klar sein, dass sie von mir kommen. Lasst euch nicht erschrecken. Mit anderen Worten, es darf kein Widerspruch sein in den Berichten. Sonst gibt es keinen Maßstab. Ja? Es muss eine konsequente Linie sein in der Wahrheit. Als wäre der Tag Christi schon da. So muss wohl übersetzt werden. Nicht nur nahe, sondern da, als wäre er schon da. Die Handschriften, die uns zur Verfügung stehen heute, welche Abschriften sind vom Original, die variieren an dieser Stelle. Einige haben Tag des Herrn und einige Tag Christi. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Einzelheiten geben, ich habe sie nicht zur Hand. Aber das Ergebnis meines Studiums ist, dass ich der Meinung bin, wenigstens jetzt, dass hier es sich besser lesen lässt, wenn man Tag Christi liest. Ich weiß nicht, ob das in Ihren Übersetzungen auch so ist oder ob Sie Tag des Herrn haben. Niemand führe euch in irgendeiner Weise irre, weil der Tag nicht kommt. Welcher Tag? Der Tag des Versammeltwerdens, der Tag Christi. Bevor zuerst der Abfall gekommen ist. Bitte? Es gibt Ausleger der Heiligen Schrift, die würden da einen Unterschied machen und sagen, Tag des Herrn, das ist eine Bezeichnung, die sagt, dass das Kommen Jesu mehr im Zeichen des Gerichtes steht. Und weil die Zukunft, sagt man, in zwei Phasen aufzuteilen sei, und dem würde ich grundsätzlich zustimmen, dass es zwei Phasen sind, würden Sie sagen, der zweite Teil ist mehr Gericht, der erste Teil ist Gnade, das heißt Entrückung für die Gemeinde. Soweit so gut. Nur der Begriff Tag des Herrn, auch wenn hier Tag des Herrn stehen würde, wird nicht notwendigerweise reserviert für das Kommen auf den Ölberg zum Gericht. Ja? Und da, es ist natürlich etwas einfacher, wenn man Tag Christi liest, dann weiß man, dass es die Zeit der Entrückung gemeint. Tag des Herrn könnte sagen, ja, das ist wahrscheinlich zum Gericht. Muss nicht sein, aber wäre dann eher zu denken so, deshalb. Der Tag Christi oder der Tag des Versammeltwerdens oder der Tag der Entrückung kommt nicht, bevor der Abfall kommt. Aber was ist der Abfall? Wir werden hier zwei Zeichen haben, zwei Zeichen in Verbindung mit welchen das Kommen Christi steht. Das eine ist der Abfall, das andere ist der Antichristus selbst. Aber, ich komme noch auf den Antichristus, nehmen wir mal jetzt dieses Wort Abfall. Der Abfall von Gott, haben Sie ein anderes Wort? Also, es ist klar, ja, das Wort Abfall, also Abfall vom Evangelium, Abfall von Gott. Dieser Begriff ist relativ. Der Abfall begann im 2. Jahrhundert. Er hat sich fortgesetzt, genauso wie Zeichen der Zeit bald eingetreten sind, die sogenannten Zeichen der Zeit. Die Zeichen der letzten Zeit sind die Zeichen, die eintreten zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, weil diese Periode die letzte Zeit ist. Die ganze Zeit heißt letzte Zeit. Jesus ist zur letzten Zeit gekommen. Er führt also die letzte Zeit ein, sein erstes Kommen. Diese Zeichen der Zeit können sich intensivieren. Deshalb bleiben sie immer relativ. Wir können also nie sagen, wie viele Minuten vor 12 es ist. Denn wir wissen nicht, wie stark diese Zeichen noch auftreten können. Übrigens ist die Geschichte so wie eine Ziehharmonika. Man kann die Ereignisse können langsam sein, sie können sich ausdehnen, sodass man für 10 Jahre oder es während 10 Jahre praktisch nichts passiert. Dann können sie sich wieder intensivieren, sodass in 10 Tagen mehr geschieht als in 10 Jahren. Ja? Man kann also nicht von den Zeichen, von dem politischen Zustand sagen, so und so weit sind wir jetzt vom Kommen Jesu. Das geht nie. Dies sind sehr relative Angaben. Paulus sagt einfach, der Abfall muss kommen. Für unsere Begriffe ist er schon da. Ja? Das heißt, von daher gesehen könnte Jesus heute kommen. Wir müssten also bereit sein. Zuerst der Abfall gekommen ist und zweitens der Mensch der Sünde enthüllt worden ist. Aber was heißt das, enthüllt worden? Das heißt, dass man ihn sieht. Enthüllt heißt, dass die Hülle weggenommen ist, der Vorhang. Aber wer muss ihn gesehen haben? Das steht hier nicht geschrieben. In welchem Maße muss er sichtbar geworden sein? Das steht nicht geschrieben. Er könnte also irgendwo schon bekannt sein. Und ich müsste es noch nicht wissen. Folglich ist auch dies nicht für die Gemeinde Jesu eine Ursache zu sagen, ja, Jesus könnte heute noch nicht kommen, weil der Mensch der Sünde noch nicht enthüllt ist. Ja. Also muss ich auch jetzt bereit sein, falls er irgendwo schon enthüllt war. Aber nur weiß ich es noch nicht, es hat sich noch nicht so weit rumgesprochen. Man weiß nie, wann diese Angaben sich erfüllt haben, im letzten Sinne. Der Sünde enthüllt worden ist der Sohn des Verderbens. Zwei Begriffe, Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens. Verderben, weil es Sünder ist, weil er die Sünde verkörpert gleichsam. Sohn des Verderbens, weil er in das Verderben geht. Das ist eine hebräische Formulierung. Welcher widersteht? Dieses Wort widerstehen in Vers 4 ist das Kennzeichen des Antichristus. Er ist nicht ein falscher Messias. Das heißt, soviel ich weiß, haben wir nicht genügend Grund, um zu sagen, dass er ein falscher Messias wäre. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ist der wahre, der Antichristus ist der falsche Messias. Wenn der Grieche falsch sagen will, dann benutzt er normalerweise das Wort Pseudo. Aber es heißt nicht Pseudo-Christ, es heißt Antichristus. Übrigens Christus, weil es im Gegensatz zu Christus ist. Christ ist die altdeutsche Formulierung, weil der Herr Jesus Christus früher Christ genannt wurde. Heute sind wir die Christen. Er wird also nicht ein zweiter Christus sein, der ein Falscher ist, ein Unechter, sondern einer, der gegen den einzigen Christus ist. Ein Antichristus. Jemand, der gegen den Christus ist, der Antigott ist. Er wird widerstehen und sich über alles erhöhen. Welcher widersteht und sich über alles erhöht, das Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist. Wir können hier eine pluralistische Gesellschaft schon ahnen. Er sagt nicht nur Gott selbst, sondern alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist. Also keine Religion wird er achten. Er wird höher sein als alles, das Gegenstand von Verehrung ist. Er ist der Höchste. Stellt sich auch über alles Gesetz. Das Gesetz reicht nicht an ihn ran, deshalb Gesetzlosigkeit. Widersteht und sich über alles erhöht, das Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich als Gott in das Heiligtum Gottes setzt. Was ist das, das Heiligtum Gottes? Das ist schwer zu wissen. Ob das im übertragenen Sinne zu verstehen ist, denn das griechische Wort hier ist Naos. Wir haben im Griechischen 2 Wörter für Tempel. Das eine ist Hieron, H-I-E-R-O-N, und das andere ist Naos, N-A-O-S. Das eine, Hieron, ist der Tempelbau mit seinen umgebenden Räumen bzw. Höfen. Und das andere ist einfach ein Heiligtum. Hier haben wir das Wort für Heiligtum. Es könnte aber sich um den Hieron handeln. Naos kann ein Hieron sein. Und es könnte ein Tempel sein in Israel. Aber, sagt jemand vielleicht, wenn es der Tempel in Israel ist, zur antichristlichen Zeit, dann wird der Tempel doch nicht im Zeichen des wahren Gottes gebaut worden sein, weil Israel noch nicht bekehrt ist. Das stimmt. Israel baut einen Tempel, falls das geschieht, und ich glaube, das wird schon geschehen, nicht, weil es wirklich zurück zu Gott gefunden hat, sondern weil es die alttestamentliche Religion wiederherstellen will. Aber das ist schon etwas Gutes. Das ist schon etwas Anerkennenswertes. Und in dem Maße, dass es sich um den wahren Gott doch handelt, ist es qualifiziert ein Heiligtum Gottes. Ja? Er wird sich also in dieses Heiligtum setzen. Vielleicht meint es auch einfach eine große Kirche, dass er an die Spitze kommt. Und sich selbst für Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dieses sagte, möglicherweise anhand von dem Buch Daniel, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst nun, auch von der Verkündigung her, was zurückhält, hier sächlich, was es ist, das zurückhält. Was zurückhält? Was wird zurückgehalten? Nun, der Mensch der Sünde. Der wird noch zurückgehalten. Der Mensch der Sünde, sagt Paulus später, arbeitet in der Kraft Satans. Das heißt also, dass das, was ihn zurückhält, stärker sein muss als Sünde und Satan. Unser Gott ist beides König und Retter. Aber er stellt sich als Gott nicht um zu helfen, wie ein Messias. Ein Messias ist ein Helfer, ein Helferkönig. Er lässt sich verehren, weil er Verehrung haben will, weil er selbstsüchtig ist. Nein, nicht, weil er das Wohl des Volkes sucht. In dem Sinne setzt er sich als Gott hin. Ja. Zurückgehalten wird die Wirkung Satans letztendlich. Das kommt auch in Offenbarung 12 und 13 zum Ausdruck, dass diese antichristliche Macht Satan im Hintergrund hat. Die Färbung ist satanisch. Das heißt also, dass die Macht, die zurückhält, stärker sein muss als die Kraft Satans und dessen, der imstande ist, sich über alle anderen Menschen zu erheben. Es muss also eine übermenschliche, übersatanische Macht sein. Und diese Macht kann nur Gottes sein. Gott hat von jeher die Macht der Sünde in Grenzen gehalten. Er ist letztendlich verantwortlich für das Ausbreiten von Gottlosigkeit. Er lässt es zu, das ist ein Geheimnis, aber er setzt dem Satan auch Schranken, auch im Buch Hiob. Das tut er durch Menschen, oft durch Regierungen, Römer 13, sie sind seine Diener, um das Üble in Schranken zu halten. Wenn dann Gott diese Schranken wegnimmt, dann artet sich Gesetzlosigkeit aus und findet die Kulmination im Mensch der Gesetzlosigkeit. Aber in dieser Zeit, sagt Paulus, wird noch zurückgehalten, Gott sei Dank, sodass er zu seiner Zeit erst enthüllt werde. Gott setzt die Zeit. Ja. Inzwischen aber hält Gott zurück und wir sind dankbar dafür. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Es ist schon da. Zweierlei auf zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir das Zurückhaltende. Auf der anderen Seite haben wir das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Auf beiden Seiten haben wir zunächst eine Sache. Und dann eine Person. Auf der guten Seite haben wir alles Gute in der Gesellschaft. Kultur, Regierung, Ordnung in der Gesellschaft, Gemeinde Jesu, Evangelium. Alles, was Gott gebraucht, um das Böse zurückzuhalten, einzudämmen. Die Sache des Guten, die Sache der Ordnung ist da. Es hält zurück. Auf der anderen Seite gibt es gleichzeitig die Wirkung der Finsternis, das Zerstören, das Zersetzende, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Aber hinter diesen Zweien stehen zwei Personen. Ein guter Geist, Gott, und ein böser Geist, Satan. Bei der bösen Seite kulminiert es in einer Person. Auf der guten Seite haben wir auch eine Person, die sichtbar geworden ist, Jesus, ja? Der kommt auch. Aber zuerst, sagt Paulus, kommt die Kulmination des Bösen, nämlich der Mensch der Sünde. Der Ausdruck hier ist ein schwieriger. Und mir ist einmal ein Manuskript in die Hand gekommen, das den Hintergrund dieses Ausdrucks erklären wollte. Und dort hieß es, dass normalerweise unsere Übersetzungen das Lateinische immer noch im Ohr haben. Und man würde vorausgesetzt haben, dass auch im Griechischen, das handelt sich hier um einen Ausdruck, der wie ein Idiom ist. Wie ein Idiom wirkt. Und im Lateinischen würde es wegnehmen bedeuten. Aber nicht notwendigerweise im Griechischen. Im Griechischen wird hier ein Wort gebraucht, das auch für Geburt gebraucht wird. Oder werden. Und das heißt, aus der Mitte hervor werden. Und von daher nimmt man dann an, aus der Mitte weggeworden, ja, weggenommen. Das muss nicht der Fall sein, es kann der Fall sein. Es kann sein, dass es heißt, aus der Mitte hervorgebracht worden. Und es ist unklar, ob es sich auf den Zurückhaltenden bezieht oder auf den, der zurückgehalten wird. Wir haben hier nur ein Pronomen, er. Nur ist zur Zeit einer da, der zurückhält, bis er aus der Mitte hervorgebracht worden ist. Wer ist er? Das wissen wir nicht. Es könnte der Zurückhaltende sein. Es könnte der sein, der zurückgehalten wird. Mir scheint, dass es im Gesamten einleuchtender ist, wenn er sich auf den Zurückgehaltenen bezieht. Es sind dann auch solche, die sagen, das bezieht sich auf den Heiligen Geist. Aber dafür gibt es meines Erachtens nicht genügend Anlass. Es ist sehr schwierig, den Heiligen Geist hier zu sehen, denn dieselben Leute würden sagen, nach der Entrückung bekehren sich noch Leute. Und ich weiß auch nicht, wie man das verstehen will, dass der Heilige Geist entrückt wird. Ja, man sagt, er kam zu Pfingsten und wird entrückt. Ja, möglicherweise, mit der Gemeinde also zusammen. Aber das heißt dann wieder, dass wir Heilsgeschichte aufteilen. Das heißt, die, die sich bekehren, sind dann nicht mehr dabei der Gemeinde. Und das ist schwierig. Da wird es schwierig. Dafür gibt es nicht genügend Beweise in der Heiligen Schrift, dass es mehrere Gruppen von Christen gibt oder Gottesmenschen in der Ewigkeit. Alle gehören zu einer großen Gemeinde. Nur, dass in der Heilsgeschichte wir verschiedene Etappen haben. Aber die, die durch Jesus Christus gerettet werden, die sind doch alle eine Gruppe letztendlich. Paulus oder der Schreiber an die hebräischen Christen deutet das an, in Kapitel 12, glaube ich. Bitte? Der Begriff Erstling bezieht sich auf die Erneuerung der Welt. Zuerst werden die Menschen erneuert. Und die Menschen, die erneuert werden, sind die Christen, die zur Gemeinde gehören. Dann kommt der Rest der Welt, der wird auch eines Tages erneuert werden. Aber wir sind die Ersten. Natürlich der Erste von den Ersten ist Jesus, der auferstanden ist. Er ist der Erstling nach 1. Korinther 15 in der Auferstehung. Aber in Jakobus 1, glaube ich, findet den Ausdruck die Erstlinge, damit wir Erstlinge seien, seiner Schöpfung, glaube ich. Und das heißt also der Erneuerung der Schöpfung von allem. Von dort her wäre es auch nicht wohl genügend Anlass zu sagen, dass es zwei Gruppen von Christen gäbe. Bis er aus der Mitte hervorgebracht worden ist und dann Möglicherweise also bezieht es sich auf den Antichristus, das heißt, er kommt aus der Mitte hervor, vielleicht auch auf ein besonderes, auf eine Person, die dann zurückgenommen wird. Es ist schwierig zu wissen. Auf jeden Fall, dann wird enthüllt werden der Gesetzlose. Das heißt, der, der sich über alles Gesetz erhebt und meint, darüber stehen zu können. Das Gesetz, er braucht nicht unter Gesetz zu stehen. Welchen der Herr verderben wird oder unwirksam machen wird, genau, das ist herrlich. Ich finde das einfach herrlich. So gelassen, sagt Paulus. Wie wird der Herr das tun? Mit dem Hauch seines Mundes. Und weg. Ein großer Mann setzt sich über alles, ist Gott, ja. Und weg ist er. Mit dem Hauch seines Mundes. Natürlich erinnert das auch an sein Wort. Er wird wahrscheinlich ein Wort sprechen nach Offenbarung 19. Mit dem Schwert seines Mundes, das ist sein Wort. Aber auch das ist Hauch, denken wir an gestern Abend. Hauch seines Mundes verzehren wird. Und durch die Erscheinung seiner Gegenwart. Er braucht nur aufzutreten und schon weg sind sie. So einfach ist das für den Herrn. Das heißt also, dass es nicht wegen seiner Kraftlosigkeit ist, dass das Böse heute da ist. Und das heißt auch, wenn das Böse sich regt, dass die Gemeinde ganz ruhig bleiben darf. Sie ist in der Hand des Hauchenden, dessen der erscheinen wird. Ja? Frau Holland erzählte mir von einem Pfarrer, der gesagt haben soll, an einem Grabe oder in Bezug auf einen Todesfall, das konnte Gott nicht verhindern. Er war ohnmächtig da. Es hat Gott nicht gefallen, dass er gestorben ist am Grab. Ja? Normalerweise sagen, es hat Gott gefallen, so und so. Ja? Es hat Gott nicht gefallen. Das konnte er nicht aufhalten. Nun, wenn er so einen Gott haben will, dann ist er nicht Christ. Ja? Christen haben einen anderen Gott. Hier ist noch aufmerksam zu machen auf Vers 9. Da haben wir drei Bezeichnungen. Kräfte, Zeichen, Wunder. Dieselbe Kategorie, die wir in Hebräer 2 haben. Hebräer 2, etwa 3 und 4. Wo die Rede davon ist, dass das Evangelium einmal mit Kräften, Zeichen und Wunder bestätigt wurde in der ersten Zeit. Aber das liegt schon hinter ihm, das ist für ihn schon Vergangenheit. Das Evangelium ist also schon mit Zeichen, Wundern und Kräften bestätigt worden. Heißt nicht, dass sie hier und dort nicht mal vorkommen können, aber nicht in der Breite wie damals. Das heißt, man sollte vorsichtig sein, wo gerufen wird nach Wundern. Das sollen dieselben Zeichen sein, die in der ersten Zeit da waren, und sie sollen die Kraft des Evangeliums bestätigen. Das ist nicht notwendig. Im Gegenteil, es könnten diese schon sein. Passen wir auf, wo von Zeichen, Kräften und Wunder die Rede ist. Kann sehr betrügerisch sein. Und in aller Verführung der Ungerechtigkeit und so weiter, denen wir verloren gehen dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Die Wahrheit muss geliebt werden und geglaubt werden, durch welche sie hätten gerettet werden können. Welch eine Wehklage. Sie hätten gerettet werden können. Es ist nicht unmöglich gewesen. Sie mussten nicht verführt werden. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken. Irrlehre kann auch Gericht sein, von Gott zugelassen, um der Lüge zu glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hatten, die nicht die Wahrheit geliebt haben, sondern die Ungerechtigkeit. Wir sind es aber schuldig vom Herrn, geliebte Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, dass Gott euch von Anfang zum Heil wählte. Nimmt wieder Bezug auf den ersten Brief, Kapitel 1, wo die Evangelisation und die Bekehrung als Erwählung betrachtet wurde. In der Heiligung des Geistes ist wieder ein herrlicher Ausdruck. Wissen Sie, was Heiligung des Geistes ist an dieser Stelle? Es gibt zwei Heiligungen des Geistes. Oder noch mehr, aber die Heiligung des Geistes beginnt vor der Bekehrung. Jetzt entschuldigen Sie ein sehr ordinäres Beispiel. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und obwohl wir nicht diese großen Weiden bei uns hatten, wie in Alberta wo man die Kühe auch in die Freiheit lassen kann, aber da braucht es Cowboys oder heute einfach diese Rovers, die dann übers Gelände rollen und die Kühe holen. So hatten wir auch, doch auch Kühe und Pferde. Und ich habe mit Pferden die Kühe geholt. Wir hatten ein Pferd einmal, das sehr klug war, das hat also jedem, ist jedem irrenden Kalb und jeder irrenden Kuh hinterher, sofort automatisch hinterhergelaufen. Rumgeholt, zurück zur Herde. So ist der Heilige Geist. Ja. Der holt die Abirrenden zurück, ja, und bringt sie in den Korall oder Kral, wo sie dann nicht geschlachtet werden sollen, sondern wir sollen dort gerettet werden. Er bringt uns ins Haus der Rettung. Aber er holt uns von draußen, von der Irre. Da beginnt die Heiligung, das heißt die Zuordnung, die zuordnende Wirkung Gottes. Und vergleiche auch 1. Petrus 1, wo Heiligung vor Bekehrung steht. Vor zum Glauben kommen an Jesus. Das beginnt da schon. Es ist der Heilige Geist, der uns holt. Natürlich mit der Botschaft Jesu, ja. Heiligung des Geistes steht auch hier vor Glauben an Jesus. Durch Heiligung, durch Herumholen des Heiligen Geistes. Das finde ich herrlich, dass Gott das tut, dass er ruft und mahnt und wirkt. Und im Glauben an die Wahrheit. Aha, die anderen glauben nicht an die Wahrheit, sie glauben an die Unwahrheit. Und wir glauben an die Wahrheit und lieben die Wahrheit, während jene die Unwahrheit rieben. Wozu er euch auch durch unsere gute Botschaft rief. Zur Erlangung der Herrlichkeit. Hier stehen wieder Ruf und Hoffnung. Zusammen. Gott ruft, um uns hinzubringen. Das heißt von Israel einmal in 5. Mose, er brachte sie heraus, um sie reinzubringen. Und wollen wir das beherzigen? Gott beginnt nicht mit uns, um uns unterwegs liegen zu lassen. Er ruft uns, um uns nach Hause zu bringen. Er begleitet uns, damit wir nach Hause kommen. Er will dafür sorgen, dass wir ankommen. Wollen wir mitmachen und uns nach Hause bringen lassen, nicht dauernd strampeln. Wie das Kind, das fest an die Hand genommen werden muss und geschleppt werden muss mitunter. Gott sei Dank, dass er uns auch schleppt. C.S. Lewis sagt, ich bin wider Willen Christ geworden. Ja. Ich musste Christ werden. Ich konnte nicht anders. Er wurde einfach überzeugt. Ja. Und auch als Christen müssen wir oft sehr stark überzeugt werden mit der Route. Steht dann also fest, Brüder. Haltet fest an den Überlieferungen, die ihr jetzt an den Richtigen, die ihr gelehrt wurdet als wahres Evangelium. Natürlich, die Bekehrung selbst oder die Wiedergeburt besser ist dann auch eine Heiligung. Nach 1. Korinther 6, Vers 11. Und dann die Heiligung des Geistes setzt sich fort. Ja? Wir haben also mehrere Stationen, wo die Heiligung des Geistes zur Wirkung kommt. Nun, das andere dürfte mehr oder weniger klar sein. In Kapitel 3 geht es dann noch um Fürbitte, also abschließende Worte. Paulus bittet, dass man für ihn betet, damit das Wort des Herrn laufe. Wie läuft das Wort des Herrn? Wenn es von Mund zu Ohr gesagt wird und dann wieder von Mund zu Ohr und so läuft es weiter von einem zum anderen, wie sagt man dem? Wo ein Stock weitergetragen wird? Stafette, ja, Stafettenlauf. So geht das Wort weiter. Es muss gesagt werden, um weiterzulaufen. Man darf darum beten, aber man muss auch natürlich daran teilhaben. Dann kommt Zuspruch, Verse 3 und 4. Übrigens, an der Grenze zwischen 2 und 4 steht dasselbe Wort. Glaube am Ende von Vers 2. Glaube ist nicht jedermanns Ding, nicht, dass er nicht glauben kann, sondern er glaubt einfach nicht. Nicht jeder glaubt, will das heißen. Ja. Paulus sagt einmal in klaren Worten eine sehr axiomatische, eine sehr offensichtliche Tatsache. Es ist ja einfach so, dass nicht jeder ein Christ ist. Ja. Damit müssen wir einfach mal rechnen. Nicht jeder ist ein Gläubiger. Aber Gott ist ein Gläubiger. Jetzt wir brauchen ein anderes Wort. Wir brauchen treu. Aber er hält Glauben, ja? Er hält die Treue. Es ist ein Wortspiel im Griechischen. Ja? Im Englischen kann man das tun, ich weiß nicht. Kann man sagen im Deutschen, er hält Glauben? ist veraltet. Man hat es früher vielleicht mal so. Heute müssen wir wohl sagen, treu. Deshalb verliert sich das, aber ich kann darauf aufmerksam machen. Gott bleibt treu. Glauben heißt ja geloben oder treu bleiben. Sich fest anschließen. Übrigens, die Verse 3 bis 5 lohnt es sich auswendig zu lernen. Sie sind mir immer wieder eine große Hilfe gewesen. Sehr schöne Verse. Da heißt es, ja? Glaube ist eine Fähigkeit des von Gott geschaffenen Menschen. Glaube ist Erwiderung auf Wahrheit, auf Tatsachen hin. Glauben Sie, dass der Stuhl Sie hält? Ja, Sie glauben also auf Informationen hin, Sie spüren es. Glaube ist immer Antwort auf Information. Man kann nie glauben ohne Information. Deshalb muss man das Wort hören. Ja? Man macht oft einen Unterschied zwischen geistlichem Glauben und natürlichem oder so weiter. Und deshalb ist Glaube auch von daher wahrscheinlich Unglaube bzw. Zweifel besser geworden. Ich glaube, aber ich weiß nicht. Ja? Nichts sowas in der Bibel. Man weiß immer, wenn man glaubt. Man muss wissen, um zu glauben, um glauben zu können. Erst muss man wissen und dann glaubt man. Also im Wissen glaubt man schon, ja. Aber das heißt nicht, dass der Zeitpunkt nicht kommen kann, wenn man lange Zeit nicht geglaubt hat, wenn man sich widersetzt hat, dass man dann nicht unfähig werden kann zu reagieren. Das gibt es auch, dass man nur noch mit der Lüge umgegangen ist, ja. Die Bibel scheint davon zu sprechen. Es gibt schon den Zustand. Nur ist er nicht ein Allgemeinzustand und kein Hindernis zur Bekehrung normalerweise. Niemand darf das als Entschuldigung geben. Es ist immer Schuld, wenn man nicht glaubt. Wenn man nicht glauben kann, dann liegt Schuld vorher da. Er hätte früher glauben können, bevor er nicht glauben kann. Ja, wir müssen abschließen. Es ist auch nicht mehr viel zu... Kapitel 3 ist sehr schön, sollte gelesen und darüber meditiert werden. Es hat allerdings noch etwas über Gemeindezucht. Ja, dazu ein kurzes Wort. Nicht Umgang haben, an verschiedenen Stellen. Zurückziehen, Vers 6, dann nicht Umgang haben, Vers 14. Damit er beschämt werde. Was heißt das? Wir haben eine sehr verkümmerte heute, eine sehr verkümmerte Vorstellung von Gemeindezucht. Wenn Paulus hier sagt, man ziehe sich zurück oder man habe nicht Umgang mit ihm, damit er sich schäme, dann geht das heute nicht mehr. Es sei denn, wir genau den Gemeinschaftszustand haben, die innige Gemeinschaft vorher, die man in der neutestamentlichen Gemeinde hat. Bevor Gemeindezucht geübt werden kann, muss Gemeinschaft gewesen sein. Denn Gemeindezucht ist Entzug von Gemeinschaft. Nicht streichen von einer Liste, sondern Entzug von Umgang. Es gibt natürlich verschiedene Stadien da, aber das ist es im Wesen. Und wenn man das vermisst, dann muss es vorher da gewesen sein. Paulus sagt, er soll das missen, dass er nicht mehr Gemeinschaft hat. Und dann will er wieder zurück, wenn es wirklich noch Bußfähigkeit da ist, wenn es nicht zu weit gegangen ist. Das ist also das Wesen der Gemeindezucht. Hat nicht mit Mitgliedschaft zu tun. Die neutestamentliche Gemeinde kennt nicht die Art von Mitgliedschaft, die wir haben. Anschließend sagt Paulus, dass man ihn betrachtet, ich glaube es in diesem Text, er soll betrachtet werden wie ein Bruder, nicht wie ein Heid oder Feind. Ja? Das heißt, es ist nicht absoluter Entzug von Gegenwart, ja, sondern von der Gemeinschaft, die man früher hatte, von diesem Grad der Gemeinschaft. Man begegnet ihm immer noch, es gibt immer noch Kontaktgelegenheit. Und man darf immer noch mit ihm sprechen und zurückrufen, ja, sonst könnte er nicht zurückkommen. Ja. Man sollte schon mit ihm sprechen. Nur zum Beispiel, das Essen spielt eine große Rolle in der Gemeinschaft und so weiter. Das erwähnt Paulus auch an einer Stelle, ist auch eine Form von einem Gemeinschaftsentzug. Und so weiter. Nein, nicht den vollständigen Kontakt. Nicht so.